Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Martin Korditsch ist Autor von bisher 2 Romanen. 2014 erschien sein Debüt »Wie ich mir das Glück vorstelle« über einen Jungen, der sich in den Wirren des Krieges zurechtfinden muss. Sein 2. Roman ist 2022 erschienen. Der Titel »Jahre mit Martha«. Er handelt von einer Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und einer Professorin. Beide Romane sind ausgezeichnet worden. Und für »Jahre mit Martha« bekommt Martin Korditsch jetzt im Januar den Förderpreis zum Literaturpreis der Stadt Bremen. Die offizielle Preisverleihung ist am 23. Januar im Bremer Rathaus. Und vorher, jetzt, ist Martin Korditsch zu Gast hier bei uns im Literaturhaus-Podcast. Ich bin Anna-Maria Stock und ich sage herzlich willkommen zur neuen Folge. Ihr, die ihr uns zuhört, und vor allem herzlich willkommen, Martin Korditsch.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo Martin, du bist in München, wo du wohnst. Ich bin hier in Bremen und wir sitzen uns an unseren Bildschirmen gewissermaßen gegenüber. Zwischen München und Bremen liegen 700 Kilometer, mehr oder weniger. Was verbindet dich mit Bremen?
Ich glaube, die richtige Verbindung entsteht jetzt durch diesen Preis, aber ich habe zumindest eine Erinnerung an Bremen aus meiner Kindheit, weil ich einmal als Kind in Bremen war. Und zwar ist meine Mutter, die ist aus Celle, und ich bin auch in Celle geboren worden, und dort haben meine deutschen Großeltern gelebt. Und mein Großvater, der war Fan des Fußballvereins TuS Celle, der, als ich ein kleines Kind war, in der 3. Liga spielte, wie auch die 2. Mannschaft von Werder Bremen. Und wir waren dann einmal, als ich zu Besuch war in Celle, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das war, das könnte man wahrscheinlich rekonstruieren genauer, sind wir einmal nach Bremen gefahren, um in Bremen das Spiel der 2. Mannschaft von Werder Bremen gegen TuS Celle zu schauen. Und danach, nach dem Spiel, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, sind wir in die Vereinskneipe oder in die nächstgelegene Kneipe gegangen, die dort zu diesem Sportplatz war. Und dort saß Otto Rehhagel an der Bar. Und dann haben mein Bruder und ich uns dort ein Autogramm geholt von Otto Rehhagel.
Spannend. Das heißt, also Bremen ist hier sozusagen nicht ganz fremd, und in Jahre mit Martha kommt ja Bremen sogar auch einmal vor, als der Protagonist umsteigt.
Stimmt, ja.
Vom ICE oder was in den Regionalexpress.
Genau.
Und ja, damit wären wir auch schon bei deinem Roman, der ja jetzt ausgezeichnet wird in Bremen. Jahre mit Martha handelt von Jimmy, einem 15-Jährigen, der sich in die Professorin Martha verliebt, in deren Garten er arbeitet. Und da fängt eine ja recht ungewöhnliche Liebesgeschichte an. Ungewöhnlich, weil die Figuren eben so unterschiedlich sind. Da prallen in gewisser Weise 2 Extreme aufeinander. Vielleicht erstmal, was sind das für Figuren und was macht diese Figurenkonstellation vielleicht auch so besonders oder was macht die deutlich?
Ja, also ich selbst sage immer lieber Beziehungsgeschichte als Liebesgeschichte. Weil so für das klassische Verständnis einer Liebesgeschichte ich das Gefühl habe, dass die Teilnehmenden sich sozusagen mehr auf Augenhöhe begegnen müssten, als es jetzt in dieser Konstellation der Fall ist. Ja, es sind 2 sehr unterschiedliche Menschen, und Jelko kommt aus einer Familie, er lebt zu fünft in einer 2-Zimmer-Wohnung in Ludwigshafen. Seine Eltern sind Arbeiter, also der Vater ist Bauarbeiter, die Mutter ist Putzfrau. Und mit seinem Blick auf Martha kann man eigentlich sagen, dass Martha Gruber alles verkörpert, was er sich wünscht. Also sie ist die Projektionsfläche für all seine Sehnsüchte, seine Sehnsucht nach Bildung, nach Büchern, nach Vermögen, nach Souveränität im Leben.
Und du hast jetzt auch gerade schon gar nicht Jimmy gesagt, sondern seinen richtigen Namen,
ja.
Aber eben die meisten irgendwie nicht aussprechen können und deswegen er sich Jimmy nennt, oder? So ist es doch.
Genau, ja. Genau, er bekommt diesen Namen in der 5. Klasse mit Beginn des Englischunterrichts, wenn alle quasi spielerisch einen englischen Namen bekommen. Und da viele in seinem Umfeld Probleme haben, seinen Namen richtig auszusprechen, behält er sozusagen einfach diesen Namen und heißt dann fortan Jimmy und findet das selbst auch zu der Zeit ganz cool, sich Jimmy zu nennen. Aber wenn ich an ihn denke, denke ich immer an ihn als Jelko, wie sein richtiger Name ist.
Und was ist denn jetzt dann das, was da so zwischen den beiden so verschieden ist?
Naja, also es besteht ein ganz großes Gefälle. Einerseits im Alter, Martha ist Professorin, also sie, genaues Alter wird jetzt nicht benannt, aber sie muss Anfang 40 sein und Jelko ist 15, als sie sich kennenlernen. Also es gibt ein Gefälle im Alter und es gibt ein ganz großes Gefälle, man könnte sagen, in dem, wie sie in der Gesellschaft stehen. Also Martha Gruber steht scheinbar sehr souverän in der Gesellschaft, sie ist sehr selbstbewusst, sehr selbstverständlich. Und Jelko ist ein sehr verunsicherter junger Mensch, der seinen Platz im Leben sucht und jeden Platz, den er sich für sich vorstellen kann, der wird ihm eigentlich so auch ein bisschen abgesprochen oder nicht zugestanden.
Die Jury des Literaturpreises begründet die Vergabe an dich folgendermaßen. Ich lese mal vor. In seinem Roman Jahre mit Martha erzählt er mit leisem, mitunter bösem Humor von einer Illusion. Dem Versprechen, durch Bildung die Schranken der eigenen migrantischen Herkunft zu überwinden. Erkennst du dein Buch darin wieder? Also steht auch für dich diese Illusion im Zentrum deiner Geschichte?
Also zumindest, oder was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich nicht ganz so sehe, ist, dass so zusammengefasst wird, dass hier der Versuch besteht, mit Bildung aus einer migrantischen Herkunft oder die migrantische Herkunft zu überwinden. Das lässt sozusagen ein bisschen den Fehlschluss zu, als könnten eventuell Menschen mit einer Migrationsgeschichte weniger gebildet sein. Das ist hier natürlich nicht der Fall, sondern da ist es eigentlich relevanter und wichtiger für seine Geschichte ist die soziale Herkunft, also dass er eben aus einer Familie kommt, die keine Akademikerfamilie ist, sondern eine hart arbeitende, körperlich hart arbeitende Familie. Die Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter gekommen. Genau, und er versucht, diese soziale Herkunft zu überwinden und aufzusteigen. Und das ist eigentlich für mich das Zentrum. Was zumindest schon stimmt, ist es für ihn, es ist vielleicht gar nicht gesellschaftlich eine Illusion, weil er ja tatsächlich es schafft, einen akademischen Abschluss zu machen und er das hinkriegt. Aber was für ihn selbst als Figur sicherlich eine Illusion ist, ist, dass er die Vorstellung hat, tatsächlich damit irgendwo anzukommen. Er kommt eigentlich nicht wirklich irgendwo an, wo er das Gefühl hat, dass er dort hingehört, sondern er verliert sich im Gegenteil eigentlich zunehmend in Einsamkeit, weil seine Aufstiegsgeschichte und Aufstiegsgeschichten oft, glaube ich, Geschichten von Einsamkeit sind. Und das war mir auch wichtig, dem viel Raum zu geben und nicht einfach nur eine Geschichte zu erzählen, wie jemand es von unten nach oben schafft und dann ist alles gut, sondern der schafft es sozusagen von unten nach oben und stellt aber auch plötzlich fest, niemanden mehr zu haben, mit dem er das teilen kann, mit dem er darüber sprechen kann und wird darüber eben sehr, sehr einsam oder auch kommt in so eine depressive Phase seines Lebens. Und das war mir tatsächlich wichtig, dem Ganzen auch wirklich Raum zu geben.
Die Bremer Jury spricht in ihrer Begründung von einer scheiternden Aufstiegsgeschichte. Aber also ich habe mich so gefragt, ist es überhaupt richtig, da so von Scheitern zu sprechen? Weil also auf mich hat der Protagonist am Ende jetzt auch nicht so einen unglücklichen Eindruck gemacht. Was meinst du denn? Also würdest du da mitgehen, dass das ein Scheitern ist, dass der Protagonist am Ende irgendwie ein Gescheiterter ist?
Ich glaube, dafür ist er noch zu jung. Also er ist ja Anfang 30, aber natürlich, wenn man von außen drauf schaut und da einen jungen Menschen sieht, der sich das erarbeitet, einen akademischen Abschluss zu haben und dann am Ende zumindest der Romanhandlung daraus ja tatsächlich nichts passiert. Also er verliert sich so sehr an Einsamkeit, dass er wieder zurückkehrt zu seiner Familie und insofern ist natürlich in dem Rahmen der Geschichte ist das hat sich daraus keine gesellschaftlich neue Position erfüllt, was ja auch sein Anspruch war am Anfang. Aber, und das war mir wichtig im Erzählen, die Geschichte auch nur so weit zu erzählen, bis zu dem Moment, bei dem ich das Gefühl habe, ab dort traue ich ihm eine positive Zukunft zu. Also ich glaube schon, dass er am Ende an einem Punkt ist, an dem er irgendwie eine Art von inneren Frieden hat und eine Stabilität hat, auf der aufbauend er jetzt, anders als in seinen 20er Jahren, auf der er jetzt aufbauend auch diesen sozialen Aufstieg möglicherweise hinbekommt.
Das ist total spannend, dass du dann sagst, so, dass du musstest erstmal bis zu einem gewissen Punkt diese Figur irgendwie begleiten und konntest sie dann erst loslassen. Woher weißt du denn dann, in welchem Moment du sie loslassen kannst?
Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich habe mich ja so viele Jahre damit beschäftigt. Irgendwie entwickelt sich dann so ein Gespür, dass man weiß, hier ist jetzt die Geschichte vorbei. Er ist irgendwie stabil. Er kann von dort aus weitergehen. Und ich wollte jetzt auch nicht noch, also ich glaube, es war nicht der Grundimpuls von mir, war nicht eben zu erzählen, wie er oben ankommt, sondern von den Schwierigkeiten zu erzählen. Und diese Schwierigkeiten, die sind jetzt hinter ihm. Und er ist Anfang 30, er hat ein abgeschlossenes Studium, eine abgeschlossene Ausbildung und wirkt halbwegs beieinander. Ab da traue ich ihm diesen Weg alleine zu.
Also der Held gewissermaßen wurde erwachsen. Tja, deine Geschichte hat ja auch Züge von so einer Coming-of-Age-Geschichte. Ich hatte so den Eindruck, als ich das gelesen habe, dass Jimmy in so einer Art, oder Jelko, ne, spricht man ihn aus, lebt in so einer Art Zwischenwelt, eben dadurch, dass er eben auf der einen Seite diese bosnisch-kroatischen Wurzeln hat, also seine Eltern kommen ja aus der Herzegowina, und dann eben halt diese Welt in Deutschland, in der er aufwächst und in der er dann eben auch seine ersten Schritte sozusagen alleine macht. Und ist es bei dir ja so, du hast ja auch bosnisch-kroatische Wurzeln, dein Vater kommt dort her und deine Mutter ist deutsch und du bist in Deutschland aufgewachsen. Wie hast du das denn erlebt? Also hast du auch so eine Zwischenwelt-Erfahrung gemacht? Ich weiß nicht, ob das gute Worte sind, aber wie war dein Erlebnis?
Ja, ich glaube, mir kommt gar nicht unbedingt zuerst in den Sinn, dass sozusagen dieses Dazwischen oder dass dieses Zwischenwelten, sondern zwei Welten. Also mir kommt sofort quasi eigentlich die Erfahrung drängt sich mir auf, wirklich das Gefühl zu haben, in zwei Welten aufgewachsen zu sein, die natürlich, es ist natürlich auch Quatsch zu denken, dass das zwei Welten sind, weil sie natürlich zusammengeführt werden dann durch mich oder meine Cousins in der Generation, die dann hier geboren, hier aufgewachsen sind, aber natürlich erlebt man zumindest oft eine Art Perspektivwechsel, oder ich habe oft eben die Perspektive, diesen Perspektivwechsel erleben müssen oder auch dürfen, weil ich schon sagen würde, dass ich davon sehr profitiere. Also mir würde mein Leben, glaube ich, anders auch weniger reich vorkommen. Also ich mag das schon.
Und was würdest du sagen, was vielleicht kannst du sehen, dadurch, dass du eben diese beiden Perspektiven hast?
Ja, so ganz überspitzt gesagt, das und angebunden an den Roman sozusagen das literarische Potenzial der Schwarzwälder Kirschtorte zu erkennen, die Mutter in der Anfangsszene als eingefrorene Torte aus dem Supermarkt kauft, um sie eben Martha Gruber servieren zu können. Ist aber an solchen, das ist jetzt nur eine kleine Sache, aber an solchen Sachen zu erkennen und auch Jelko in dem Moment erkennt ja schon, dass die Frau, die gleich zu Besuch kommt, sich dafür wahrscheinlich nicht interessiert und seine Mutter aber gleichzeitig irgendwie so eine Angst hat, nicht zu genügen und so vorauseilend was anderes bringt und zu erkennen, dass sich darüber etwas erzählt aus beiden Welten, ja, das bringt das Ganze, glaube ich, mit.
Also diese Schwarzwälder Kirschtorte wird da quasi so zum Symbol für das Bemühen anzukommen in Deutschland oder das Bemühen eben zu zeigen, so ich möchte dieser Professorin Martha Gruber irgendwie zeigen, dass ich mich beschäftige mit dem, was man eben in Deutschland dann isst. Ja, wäre das das?
Nee, ich glaube eigentlich, dass da eine Art von Minderwertigkeitsgefühl sichtbar wird. Also es ist eher ein Bemühen darum, nicht negativ aufzufallen, was sozusagen die verkürzte Darstellung ist. Die lange Version ist natürlich, warum könnte das jemand denken, weil er vielleicht schon viele Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, in denen er festgestellt hat, dass er ja irgendwie gedemütigt oder degradiert wird, dadurch, dass er aus einem anderen Land kommt und dann quasi sich irgendwie automatisch in die eigenen Gedanken, ohne das jetzt sehr zu reflektieren, vielleicht sowas einschreibt von, naja, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, unsere tollen selbstgebackenen herzegowinischen Kekse oder Pitta oder das verstecke ich lieber und kaufe noch eine tiefgekühlte Schwarzwälder Kirschtorte.
In dem Buch, also Jahre mit Martha, taucht auch immer wieder die Lyrikerin Hertha Kräftner auf, die ich tatsächlich gar nicht kannte, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und die hat es ja tatsächlich gegeben. Die ist 1928 geboren und gar nicht alt geworden. Sie hat sich mit 23 Jahren das Leben genommen. Und du verwendest eben jetzt ihre Lyrik immer wieder in diesem Buch. Es gibt ein Gedichtband, der den Protagonisten begleitet, eigentlich durch die ganze Geschichte. Und dann immer wieder auch, immer wieder schaut er auch da rein und findet darin irgendwie Dinge, die zu ihm sprechen. Was ist denn erstmal so deine eigene Verbindung vielleicht zu Hertha Kräftner? Was bedeutet ihre Lyrik für dich persönlich?
Genau, also das ist tatsächlich ein Punkt, den Jelko und ich uns teilen, beziehungsweise ich ihm das mit auf den Weg gegeben habe. Meine eigene Begeisterung für Hertha Kräftner, die mich eben auch schon seit ich ein junger Mensch bin, ich habe sie während des Studiums kennengelernt, begleitet. Ihr Buch ist tatsächlich so eine Art Lebensbuch für mich. Und ich glaube, es eignet sich dafür sehr gut, weil es kein durchgeschriebenes Buch ist, sondern es sind Fragmente einer werdenden Schriftstellerin. Es sind Gedichte, Tagebucheinträge, Romanfragmente und dadurch ist es auch kein Buch, das man so von vorne nach hinten lesen muss, sondern ich habe dieses Buch eigentlich, also wirklich seit 17, 18 Jahren eigentlich immer in meiner Nähe und wenn ich mal in der Stimmung bin, blätter ich da irgendwo rein und lese mich da fest.
Wie heißt das Buch? Was ist der Titel?
Das ist Kühle Sterne, so ein Sammelband mit diesen Fragmenten. Und das ist auch gleichzeitig das Traurige, das ist sozusagen dieses eine Buch, ist im Prinzip auch ihr Gesamtwerk, ihr Nachlass.
Und was ist denn jetzt die Rolle von diesen Gedichten oder diesen Fragmenten dann in dem Roman?
Ja, Jelko entdeckt eben, fühlt sich von diesen Texten auch sehr angesprochen. Das hängt damit zusammen, dass Hertha Kräftner eben eine sehr suchende, verlorene junge Person war, die auch oft ganz schwärmerisch verliebt ist oder am Leben, an der Welt verzweifelt. Und in diesen Texten oder in diesen starken Gefühlen findet Jelko sich wieder und deshalb begleitet ihn der Text und ihre Gedanken durch den Roman und nach hinten raus versucht er sich ja auch davon ein Stück weit abzugrenzen. Also wenn er dann so aus seiner depressiven Stimmung langsam rausfindet, hat er auch so ein bisschen wie so Angst vor dieser Geschichte um Hertha Kräftner.
Nun ist Jahre mit Martha ja dein zweiter Roman schon. Und dein erster ist 2014 erschienen, Wie ich mir das Glück vorstelle, heißt der. Und erstmal eigentlich eine ganz andere Geschichte. Also es geht um einen jungen Viktor, der von Geburt an anders ist, wie es heißt. Er hat irgendwie körperliche Leiden, muss ein Korsett tragen. Das Korsett nennt er Rückenspinne. Und es bricht Krieg aus und dieser Junge, ja, verliert seine Familie und schlägt sich als Waisenkind durch und ja, ist dann irgendwann sogar ganz auf sich allein gestellt. Auch hier geht es ja, wenn auch vielleicht in einer viel extremeren Art und Weise als jetzt in Jahre mit Martha, um einen Menschen, der am Rande einer Gesellschaft lebt. Was interessiert dich an diesen Existenzen?
Ist eine interessante Frage, weil ich glaube, es ist irgendwie vielleicht sind dort einfach die größeren Geschichten verborgen. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es mein natürlicher Impuls, über die oder aus der Perspektive von den Zweien jetzt zumindest zu schreiben, die eben so ein bisschen am Rand stehen Und ich glaube, was mir als Autor dabei gefällt, ist dadurch, dass sie natürlich am Rand stehen, schauen sie oder ist es natürlich auch ein beobachtender Blick auf die Gesellschaft. Also weil sie eben nicht richtig drin sind, sondern so von außen gucken. Und dieses von außen gucken, das ist, glaube ich, was dann mir als Autor ergiebig erscheint.
Bei Wie ich mir das Glück vorstelle, erzählt ja ein kleiner Junge. Und also ich finde, dass diese kindliche Sicht oder diese unverstellte Sicht dieses Kindes auf diesen Krieg wahnsinnig wertvoll ist. Was meinst du denn, kann man aus einer Sicht des Kindes erzählen, was man vielleicht aus einer Erwachsenensicht nicht erzählen kann? Also vielleicht auch, was gerade irgendwie diesen Grauen des Krieges angeht.
Ich glaube, also er ist nicht verstrickt. Also das Kind ist nicht, zumindest am Anfang sozusagen nicht politisch, sondern das einzige Bestreben dieses Kindes ist sozusagen irgendwie das Überleben zu sichern. Und ich glaube, wenn ich für dieses Buch eine erwachsene Perspektive gehabt hätte, wäre er immer Teil einer der Konfliktparteien automatisch gewesen. Und der Junge in diesem ersten Roman als Erzähler, der gehört einfach zu niemandem. Also der ist sozusagen für sich oder für die anderen Kinder, mit denen er sich zusammenschließt, die sind eine Gruppe, aber er ist nicht verstrickt in das soziale, politische Geschehen. Ich glaube, dass durch das Kind und dadurch, dass es nicht verstrickt ist, sondern dass es eigentlich das Geschehen und auch das Grauen eigentlich ja nur in den Auswirkungen beschreibt, in denen es eben mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Überleben oder dem Verlieren der eigenen Familie oder so zu tun hat, ist das dann so vielleicht so monumentaler da auf eine Art.
Was der kleine Junge Viktor auch sagt in dem Buch: Ich will über das schreiben, was ich gut kenne, sagt er an einer Stelle. Gilt das für dich als Schriftsteller im Allgemeinen auch, dass du nur über Dinge schreibst, wo du das Gefühl hast, dass du sie gut kennst?
Ja, im weitesten Sinne schon, klar, weil man oder ich schon das Gefühl habe, um über etwas schreiben zu können, das ist irgendwie die Voraussetzung, dass ich mich damit auskenne. Man kann sich das natürlich erarbeiten, auch durch Recherche, aber grundsätzlich schon, ja. Ich finde es für mich schon als Schreibenden eine angenehme Position, mich von mir selbst ausgehend sozusagen Spuren zu folgen. Und damit meine ich jetzt gar nicht autobiografisches Schreiben, aber sozusagen Sachen, die mich als Mensch ausmachen, die mich als Mensch interessieren, wozu ich auch Lust habe, mich gedanklich so eine lange Zeit mit zu befassen und zu beschäftigen. Und dann passiert das ja irgendwie auch so ganz automatisch.
Und ich habe mich dann gefragt, so wie kommt es, dass du so eindrücklich vom Krieg erzählen kannst tatsächlich? Du warst ja, als der Bosnienkrieg stattfand, glaube ich, so um die 10, oder? In etwa?
Genau, also ich bin 83 geboren, also so 7, 8.
Und hast du den auch erlebt? Also beziehungsweise miterlebt dann durch deine Familie, die da war? Oder inwiefern, also woher weißt du vom Krieg?
Ja, genau, also genau daher. Also in diesen Jahren, also eigentlich sind wir sozusagen jeden Sommer dorthin gefahren, damals nach Jugoslawien. Und durch dann den Krieg war das nicht möglich und stattdessen kamen viele Verwandte zu uns nach Deutschland. Und dadurch war also überhaupt das Thema und der Krieg war unglaublich präsent in meiner Kindheit und in diesen Jahren. Und mit den Menschen kommen Geschichten und überhaupt, das ist einfach, nimmt einen großen Raum ein. Und dann war ja auch so schnell wie möglich der Wunsch da von meinen Eltern, von meinen Onkel und Tanten, die hier in Deutschland leben oder gelebt haben, auch wieder dorthin zu fahren oder teilweise auch während des Krieges dorthin zu fahren. Und genau dadurch gab es jetzt auch nicht irgendwie einen großen zeitlichen Abstand zwischen dann hörte der Krieg auf und dann sind wir wieder hingefahren, sondern es war immer präsent und sobald die erste Möglichkeit da war, war ich dann auch in den Sommerferien wieder dort. Und also auch dieser Nachkriegsraum einer Gesellschaft und eines Landes ist eigentlich das Wort falsch, weil es ist sozusagen immer noch ein Kriegsraum, nur dass vielleicht akute Kampfhandlungen nicht mehr da stattfinden.
Was dem Krieg da total entgegensteht, finde ich, ist eigentlich dieses Cover von dem Buch. Also da sieht man einen roten Kanarienvogel. Und ich habe mich gefragt, was war der Gedanke hinter diesem Kanarienvogel?
Die Genese dieses Umschlages war nicht ganz leicht, weil es recht schwierig war, dafür einen Umschlag zu finden, der nicht zu düster ist sofort. Und es gab damals einen Entwurf, den ich eigentlich jetzt rückblickend besser finde. Aber damals gefiel mir das aus irgendwelchen Gründen nicht, kann es nicht mehr genau sagen. Und meine damalige Lektorin hat dann irgendwann diesen Vogel oder einen vergleichbaren Vogel mir gezeigt. Was ich daran mochte, ist, also der Blick des Vogels ist so einladend und er bewegt sich eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Und für mich ist der Vogel so ein bisschen eher dann das symbolische, vielleicht so dieses märchenhafte, folge mir in eine Geschichte, die dich in eine andere märchenhaftere Welt führt. Und so erzählt Victor ja auch die Geschichte. Er erzählt es ja so ein bisschen in so einer märchenhaften Sprache und Benennung von Orten und der Geografie.
Also es ist gewissermaßen ein Lockvogel.
Ja, genau, könnte man so sagen, ja.
Der uns alle in dieses Buch hinein locken soll. Ja, zu Recht. Beides sehr schöne Bücher. Ich habe sie richtig gerne gelesen. Und ja, ich bin gespannt, was sonst noch so kommt von dir. Aber du hast gesagt, du arbeitest gerade nicht an einem nächsten Roman.
Nein, ich arbeite wirklich sehr, sehr langsam. Ich habe an beiden Büchern ungefähr 5 Jahre geschrieben. Und zwischen den Büchern lagen ja auch noch mehr Jahre, weil ich dann auch direkt nach dem ersten nicht sofort weitergeschrieben habe. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, irgendwie alles, was mich jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat, steht eigentlich in diesem Buch. Ich wüsste jetzt gar nicht direkt, womit ich weitermache. Deswegen, ich freue mich darauf, wenn dann irgendwann wieder so eine Art normaler Alltag entsteht und sich irgendwas wieder aufbaut. Aber ich habe noch keinen neuen Roman, kein Projekt, an dem ich sitze.
Und jetzt bist du zumindest Anfang dieses Jahres dann erstmal Preisträger des Bremer Literaturpreises. Vielen Dank für das Gespräch. Wer Martin Korditsch in Bremen erleben will, kann das am 22. Januar, am Vorabend der Preisverleihung, da wird es eine Lesung geben. Ich weiß nicht, wirst du aus Jahre mit Martha lesen wahrscheinlich dann, oder?
Ja, ich gehe davon aus, dass ich aus Jahre mit Martha lese.
Jedenfalls wird es eine Lesung in der Glocke geben, zusammen mit Thomas Stangl, der den Hauptpreis erhält, der dann übrigens auch in der kommenden Podcast-Folge zu Gast sein wird. Und im Umfeld der Preisverleihung findet dann außerdem auch die 47. Literarische Woche statt in Bremen und dann mit noch mehr literarischem Programm. Ja, Martin Korditsch, vielen, vielen Dank und bis bald in Bremen.
Ja, vielen Dank auch. Bis bald.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.